Ich habe letzte Woche mit einer Kollegin telefoniert. Besagte Kollegin ist nun auch schon seit bestimmt 20 Jahren meine beste Freundin. Und sie erträgt geduldig alle Marotten. Solche Freunde zu haben, ist für mich was Besonderes. Denn, so habe ich mal in einem Poesiealbum gelesen, Freunde sind Menschen, die dich ganz genau kennen und trotzdem lieben. Sie fragte, wie es mir geht. Und ehe ich mich versah, erzählte ich überschwänglich, dass das nicht läuft und das gerade schief geht und mit dem ist es auch schwierig und der und der lästert über mich, Katastrophe. In einem kurzen Moment des Atemholens fragte ich dann mal, und bei dir? Tja, und sie sagte, eigentlich wollte ich nur erzählen, dass ich eine neue Sportgruppe gefunden habe und es wirklich Spaß macht. Erst wusste ich nicht, was ich sagen sollte. Dann wollte ich schon losrattern, dass man zum Sport ja auch nur zweimal hingeht und dann nicht mehr. Und überhaupt, Fitnessstudios finanzieren sich bekannterweise auch nur aus den Leuten, die da niemals hingehen und so weiter. Alles blöd und sinnlos. Ich darf euch kurz vorstellen, man nennt diese Haltung Bitterkeit. Die Bitterkeit ruiniert einem alles. Das ist ein bisschen wie beim Essen. Das köstlichste Zitronensorbet, die Kräuter auf dem saftigen Braten. Wenn es bitter schmeckt, ist das ganze Ding durch. Kann man auch nicht retten. Wenn unsere Seele bitter wird, dann macht sie sich selbst alles kaputt und schlecht und madig. Sie duldet nichts Positives mehr, weil es am Ende sowieso schief geht und nur weh tut. Da kann man es auch gleich lassen, oder? Weißt du, wie Bitterkeit entsteht? Man nimmt einen gehörigen Schuss Verletztheit. Man rührt Angst hinein und lässt das Ganze dann alleine im Dunkeln stehen. Und wenn man oft genug verletzt wird und verlassen wurde, hat man irgendwann so viel Angst, dass man sich gar nicht mehr traut zu hoffen, dass es auch gut gehen könnte. In einem schönen Lied aus dem Musical Wicked lautet eine Zeile: Don't wish, don't start. Wishing only wounds the heart. Wünsch dir nichts, fang gar nicht erst an, denn Wünschen fügt dem Herz am Ende sowieso nur Wunden zu. Was, wenn wir uns aus der scheinbar harten Schale rauswagen? Was, wenn wir hinter unserer Wand aus Narben hervorkommen und es doch wagen? Und was, wenn dann doch alles schief geht? Dann haben wir gar nichts mehr. Und die Angst schafft sich einen Raum. Sie zieht die Vorhänge zu, macht das Licht aus und packt aus. Es ist wie ein großer dunkler Riss in der Seele und drumherum gibt's nichts mehr. Nur noch Sperrgebiet. Wo wenden wir uns hin, wenn die Angst uns zu verbittern droht? Ich empfehle mal Gott. Oder Jesus. Oder beide. Da gibt's diese Armbänder, kennst du die? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Naja, das ist in dem Fall so eine Sache. Manchmal, aber nur manchmal, reagiert Jesus ja eher ungewöhnlich. Und zum Thema Angstbewältigung gibt es die wunderbare Geschichte auf dem See. Die Sturmstillung. Erinnerst du dich? Die Jünger fahren über einen See, weil es nun mal der kürzeste Weg ist. Warum man das abends tun muss, wenn man nicht schwimmen kann, erschließt sich mir jetzt nicht, aber wahrscheinlich trägt manches auch einfach zur Dramatik der Geschichte bei. Sei es also, wie es ist. Sie fahren abends über diesen See. Es zieht natürlich ein Sturm auf und das Boot beginnt zu wanken. Die Seile knallen und das Holz knarzt. Die ersten Wogen schwappen über die Reling. Das Boot droht vollzulaufen. Panisch schauen die Jünger zu Jesus, der am anderen Ende liegt und schläft. Im Ernst, er schläft. Er hat versprochen, auf sie aufzupassen. Er ist doch ihr Lehrer, ihr Freund. Und da liegt er jetzt. Als sie die Angst nicht mehr aushalten, die Hitze im Gesicht und den flauen Magen, da rennen sie zu ihm hinüber und rütteln ihn wach. Hilf uns doch. Jesus erhebt sich. Er sieht sie an. Er dreht sich in den Wind und brüllt: Schweig still. Und im gleichen Moment ebbt der Wind ab. Das Wasser liegt wie ein Spiegel und außer dem schwankenden Boot erinnert nichts mehr daran, dass hier eben noch ein Unwetter tobte. Er dreht sich zu seinen Jüngern und sagt nur: Wo ist denn euer Glaube? Und das finde ich ja den absoluten Moment der Fremdscham. Ich kann mich da auch sofort wiederfinden, in diesem fast beschämenden Moment, wenn du merkst, dass dein dramatisches Brüllen und Toben total daneben war. Dass du tatsächlich leise gedacht hast, Gott kommt eh nicht, was soll das? Und dann holt er dich im letzten Moment aus dem Mist raus. Und du stehst da, komplett durchnässt, einiges von Wasser, einiges von Tränen. Und dir wird klar, wie blöd es war, in diese Negativspirale zu fallen, statt einmal im Leben wirklich zu glauben, dass Gott kommen wird. Dass hier gar nichts verloren ist und du einfach nur durchhalten musst. Natürlich haben wir alle Angst. Wir haben alle Angst, dass wir wieder verletzt werden. Aber das kann doch nicht heißen, dass wir es nicht bis zum letzten Atemzug versuchen werden. Dass wir die Hoffnung aufgeben und das wünschen. Es gab vor 70 Jahren ein Experiment, das heute keine Ethikkommission mehr genehmigen würde. Wissenschaftler fingen Ratten ein, wilde und solche, die nie in freier Wildbahn gelebt hatten. Sie warfen die Ratten in einen Zylinder voller Wasser. Sie konnten also nur schwimmen. Ihr seht, warum das Experiment ethisch katastrophal ist und heute hoffentlich niemand mehr machen würde. Die Ratten schwammen also. Die, die aus der freien Wildbahn stammten, gaben nach 15 Minuten auf und gingen unter. Ich ergänze da im Kopf, dass sie da noch rausgeholt wurden und es allen gut ging. Die Ratten, die immer versorgt worden waren in ihrem Leben, schwammen stundenlang, weil sie Hoffnung hatten. Sie hatten Hoffnung, dass sie gerettet werden. Hoffnung ist nicht irgendein esoterischer Optimismus für naive Träumer. Sie steht nicht nur auf Kissen und Tassen. Hoffnung ist eine messbare Kraft. Sie verändert alles. Und wenn du Hoffnung hast, dann hältst du durch. Du erträgst vieles, du bleibst dran, du gibst nicht auf. Als Jesus fragt, wo ist denn euer Glaube? Sollte unsere Antwort lauten, hier. Hier ist unser Glaube. Unser Glaube, dass Gott uns nicht alleine lässt. Dass er eingreift. Und deswegen können und dürfen wir nicht verbittern. Weil uns das doch ausmacht, wenn wir glauben. Und es ist mir egal, wie du Gott nennst. Glauben bedeutet, dass wir weiter hoffen und weiter glauben. Und ich werde mich hüten, meinen Glauben aufzugeben, dass die Liebe am Ende siegt. Da können mir die Nachrichten 10-mal erzählen, dass alles in der Welt nur schlimm ist oder mich 80 Leute anschreien, weil sie die Dinge anders gemacht haben wollen. Solange wir Hoffnung, Liebe und Glaube in diese Welt tragen, ist überhaupt nichts vorbei. Die berechtigte Frage ist, wie setze ich das um? Mit Trotz. Mein persönlicher Glaube basiert zu 80% auf reinem, sturem Trotz. Und ich stecke mir die Finger in die Ohren und antworte dem Zweifel mit genau einem Finger. Es ist ja schon passiert. Gott hat mich schon x-mal gerettet. Und von den anderen 10.000 Malen habe ich wahrscheinlich nichts gemerkt. Ich erzähle euch zuletzt also noch eine Geschichte von Hoffnung, die ich in einem Artikel in der Geo gelesen habe. Verena hat 3 Kinder. 2 Jungs, 1 Mädchen. Die beiden Jungs sind 4 und 2, als sie bemerkt, dass sie beim Laufen zunehmend Schwierigkeiten haben. Sie bewegen sich steif und irgendwie will manches nicht gelingen. Es beginnt eine Odyssee durch Krankenhäuser und Praxen. Am Ende steht die furchtbare Erkenntnis Duchenne-Muskeldystrophie. Das ist eine genetisch bedingte Erkrankung, bei der ein Eiweiß fehlt, das die Muskeln stabilisiert. Die Lebenserwartung der Kinder ist massiv eingeschränkt. Vermutlich werden sie schon im frühen Teenageralter nicht mehr laufen können. Sie ist am Ende. Sie versucht sich zu überlegen, wie sie die beiden begleiten kann auf ihrer Reise. Was sie tun kann. Und schließlich denkt sie, dieses Leben muss doch weitergehen. Sie schaut nach vorne, macht mit den Kindern Physiotherapie, Sport, lässt sie laufen und rennen nach Herzenslust. Die Krankheit der beiden ist nicht weg. Aber sie laufen noch immer. Es erscheinen neue Gentherapien, die in den Zulassungsprozessen stehen. Und ihre Kinder scheinen gute Kandidaten dafür zu sein. Wie es weitergeht, wird man sehen müssen. Und genau das ist wichtig. Hoffnung heißt nicht Happy Ending. Es bedeutet nicht, dass jeder Sturm spurlos verschwinden wird. Hoffnung bedeutet vielmehr, dass du auch völlig durchtränkt und zitternd noch damit rechnest, dass es potenziell gut gehen kann. Dass es nicht vorbei ist. Und diese Haltung, die weckt ungeahnte Kräfte. Sie wird dich Dinge schaffen lassen, die andere dir längst abgesprochen haben. Vielleicht liegst du im Ring, die Augen geschwollen und das Atmen tut weh. Aber es ist erst vorbei, wenn du nicht mehr aufstehst. Gott wird kommen, wie auch immer das aussehen mag. Jesus bleibt nicht schlafend im Boot liegen, während du um dein Leben ringst. Ruf nach ihm, stups ihn an und bitte. Zünde ein Leuchtfeuer an in deiner Seele und brüll in den Wind. Und gib die Hoffnung niemals auf. Denn wenn Ratten das können, kannst du es definitiv.